Lieben, guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ist es nicht großartig? Wir haben wieder Zeit, uns auf den Sommer zu freuen. Müssen nicht mehr vorm Fernseher sitzen, um einer mitteldurchschnittlich schlechten Fußballnationalmannschaft zuzugucken. Hey, Halleluja, was für eine Perspektive. Ich habe richtig aufgelebt. Schade, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt gewesen, wo irgendeiner hätte Amen sagen können. Ja, okay. Aber ihr seid, ist es ja cool, wenn man tatsächlich auch ein bisschen Wertgefühl für die eigene Nation hat. Aber wisst ihr, was Fremdschämen ist? Nein, alles gut. Heute geht es darum, das Thema entwickelt Charakter, wie du es lernst, einen Ochsenstecken erfolgreich in die Hand zu nehmen. Okay, ich sehe an euren Gesichtern die Begeisterung zu diesem Thema. Ich fange mal andersrum an. Es gab eine Zahl, die die Naturwissenschaft total verändert hat. Und zwar hieß diese Zahl 0,506127. Habe ich auswendig gelernt. Was war an dieser Zahl so unglaublich, dass es die gesamte Naturwissenschaft umgekrempelt hat? 1963 ist übrigens ein gutes Datum. Ist irgendeiner 63 geboren außer mir? Ja, also 63 ist ein gutes Datum. Gab es einen Meteorologen und dieser Mann hieß Edward Lorenz. Und dieser Mann hatte Computer entdeckt für sich, war ja noch echt im Anfang. Und er hat eine Zahl ausgerechnet, die er als Konstante immer gebrauchen wollte, um alle möglichen Strömungen innerhalb der Wetterkunde einzuarbeiten und damit hoffentlich genauere Prognosen rauszubringen. Und das war seine Zahl, das war, mit der hat er gearbeitet. Und ihm war klar, das ist kompliziert, das muss man in alle Bereiche hineinbringen, aber mit dieser Zahl kann man leben. Wäre er Ranger gewesen, hätte er 375 gehabt, aber das ist nur ein Insider-Witz. Auf jeden Fall, er hat das eingetippt, und war zufrieden mit der Rechnung. Ein paar Tage später wollte er dieselbe Rechnung nochmal machen, um zu überprüfen, ob er es auch wirklich richtig hingebracht hat, und hat vergessen, die letzten drei Zahlen, also Zehntausender, Hunderttausender und die millionste Stelle, die hat er nicht eingegeben. Aber hat sich gedacht, hey, was soll's? 0,5061 reicht einzugeben. Und er war total erstaunt. Das Ergebnis war komplett anders wie davor. Und er hat gedacht, er hat wahrscheinlich einen Fehler gemacht oder das Programm, der Computerprogramm hat einen Fehler gemacht. Nochmal eingegeben, ohne die letzten drei Zahlen, dasselbe Ergebnis. Und plötzlich ist ihm was klar geworden, wenn das sich um Millionstel oder Hunderttausendstel handelt. Und das hat eine derartige Wirkung, dass es komplett alles verändert. Dann würde das ja bedeuten, und jetzt kam die Metapher, die in die Geschichte eingegangen ist, dann würde das ja bedeuten, wenn in Shanghai ein Schmetterling mit den Flügeln schlägt, könnte das in New York einen Orkan auslösen. Irgendeiner diese Metapher schon mal gehört? Genau, Schmetterlingseffekt kommt auf Herrn Lorenz zurück. Und damit hat er in der Naturwissenschaft einen Bereich geöffnet, den man Chaostheorie nannte. Und das ist bis heute, hat das alles umgekrempelt, was man bis zu dem Zeitpunkt damals geglaubt hat. Und das, was der Volksmund sagt, ist, eine ganz kleine Ursache kann eine unglaubliche Veränderung freisetzen. Und über diesen Gedanken bin ich gestolpert und den habe ich nicht mehr losgekriegt. Warum? Weil ein Text in mein Herz gefallen ist. Ihr wisst ja, die Bibel hat 31.171 Verse. Die Fachleute unter euch wissen das. Die haben schon mal nachgezählt. Und mir sind zwei Verse ins Auge gefallen über einen Mann. Mehr steht auch nicht in der Bibel über ihn drin. Zwei Verse reichen aus, um den Typ zu beschreiben und seine enorme Wirkung auf die Geschichte Israels festzuhalten. Zwei Verse. Ich will euch diese Verse nicht vorenthalten, weil dieser Mann genau dieses Prinzip von Herrn Lorenz, diesen Schmetterlingseffekt verstanden hat. Und dieser Gedanke, den ich dir heute Morgen mitgeben will, ist, so glaube ich von Gott, wenn du eine Sache in deinem Leben findest, die du anpackst, die du mit aller Kraft veränderst, wird es dein gesamtes Leben in die richtige Richtung umkrempeln können. Nochmal. Du musst gar nicht das gesamte Leben verändern, du musst nur an einem einzigen Punkt anfangen. Aber wenn du an dem konsequent bist, wird es dein Leben in die richtige Richtung verändern. Und dieser Mann, von dem ich euch erzählen will, der Text in der Bibel heißt folgendermaßen, Richter 3,31, auf Ehud folgte Shamgar, der Sohn von Anat. Okay, ich gebe zu, das ist nicht richtig inspirierend. Aber jetzt kommt's. Er schlug 600 Philister mit einem Ochsenstecken und rettete auf diese Weise Israel. Das war's. Mehr gibt's über den Mann nicht. Zwei Verse. Sei ehrlich, das ist besser als bei dir. Du stehst gar nicht drin. Also, immerhin. Zwei Verse ist besser. Auch nicht gewaltig, aber immerhin. Zwei Verse. Mehr Aufmerksamkeit bekommt er nicht, aber das reicht völlig aus, um die Geschichte zu verändern. Israel befand sich wie oft in einem Kreislauf der Selbstzerstörung. Weg von Gott, ihr eigenes Ding gemacht, geistliche Anarchie versucht, für sich zu leben, was immer dazu führte, dass dann Fremdbeherrschung durch irgendwelche Feinde einsetzte. Das brachte das Fass in der Regel zum Überlaufen. Die Not wurde riesengroß. Sie fing wieder nach Gott zu schreien, um irgendwie göttliche Intervention zu erwarten. Und genau in dieser Situation steht ein Bauer auf, um ein Krieger zu werden und mit seinem Alltagswerkzeug die Feinde zu vertreiben. Was für eine Story. Da steht einer mit einem Ochsenstecken. Also Ochsenstecken, ich habe mal nachgeguckt, wie das in der Vergangenheit aussah. Lange, 2 Meter lange Stange, vorne war so eine Eisenspitze drauf, hinten war sowas wie so ein Mini-Spaten drinne und das war's. Den brauchte man tatsächlich, um die Ochsen in die richtige Richtung zu lenken oder wenn irgendwelche Hindernisse da waren, mal irgendwas wegzugraben. Dieser Mann, Shamgar, also wirklich Leute, ja, für alle, die christliche Namen mögen, das ist keiner, den du deinem Kind geben sollst. Der hatte keine Armee. Der hatte keine Verbündeten, der hatte keine Artillerie im Hintergrund. Alles, was er hatte, war ein Ochsenstecken. 2 Meter, wie gesagt, ist auch jetzt nicht so richtig lang. Damit verteidigte er sich. Und ich habe mir vorgestellt, wie die Philister sich wohl gefühlt haben, als da so ein Bauer mit Gummistiefeln, der misst noch an der Hacke, mit so einem 2-Meter-Stecken vorne eine Metallspitze drauf, auf sie zugestürmt kommt. Du musst dir das Bild vorstellen. Da sind Leute auf ihren riesengroßen, ehernen, gepanzerten Wagen mit totaler, kompletter Rüstung, mit Pfeil und Bogen, mit Schwert, mit allem, was geht. Und plötzlich kommt so ein wild gewordener Bauer auf sie zugestürmt. Der Mann sah in den Augen dieser Feinde total lächerlich aus. Aber sie hätten ihn nicht unterschätzen sollen. Sie hätten seine Augen angucken sollen. Sie hätten sich die Entschlossenheit in den Augen dieses Mannes angucken sollen. Und dann merkten sie plötzlich, als er begann mit seinem Speer, den er als Ochsenstecken umfunktionierte, da wurde der Mann richtig gefährlich. Warum erzähle ich dir die Geschichte? Weil Mut nicht auf die perfekten Umstände wartet. Mut wartet auch nicht auf den Beifall der Masse. Mut braucht auch keinen Wohlfühlmoment. Mut braucht nur inneres grünes Licht von Gott. Mut braucht diesen Anstoß, der sagt, ich will das nicht mehr hinnehmen, wie es ist. Mut braucht diesen Augenblick, wo es innerlich sagt, genug ist echt genug. Gelitten habe ich lange genug, mir das gefallen lassen habe ich lange genug, dem Elend zugeguckt habe ich lange genug, gejammert habe ich lange genug, über die Umstände mich innerlich aufgeregt habe ich lange genug, jetzt ist der Moment, jetzt kommt die Zeit. Und das ist der Punkt, wo sich plötzlich die Dinge ändern. Es braucht diesen Punkt in deinem Leben, wo wir im normalen Deutsch sagen, dass das Fass zum Überlaufen kommt. Und du dir sagst, Opfer war ich lange genug und ich habe es so unglaublich satt. Und es ist mir egal, die Feinde sind sowieso da, die machen mein Land und meine Familie und mein Haus sowieso platt. So, wenn sie es sowieso platt machen, warum solltest du nicht wenigstens in deinen Stiefeln wie ein Mann sterben? Verstehst du den Punkt? Und da änderte sich was im Kopf. Ihr Lieben, jammern ändert nichts. Sich als Opfer empfinden ändert auch nichts. Über irgendwelche Umstände klagen ändert auch gar nichts. Das Einzige, was irgendwas in deinem Leben, in deiner Familie, in deiner Ehe, an deiner Arbeit, in deiner Schule, an dir selber, was der einzige Punkt, der es ändert, ist, wenn du zu diesem inneren Entschluss kommst und sagst, genug ist genug. Und du deinen Ochsenstecken nimmst und sagst, Leute, das sieht lächerlich aus, aber es ist alles, was ich habe und ich bin bereit einzusetzen, was ich habe. Und es ist wie der Flügelschlag des Schmetterlings. Eine lächerliche kleine Ursache, die eine unglaubliche Auswirkung haben kann. Was ist, wenn du genau für diesen Moment geboren wurdest, um einen Unterschied zu setzen? Er kriegt dieses innere, ich sag mal, das innere grüne Licht. Und er beginnt zu verstehen, ich bin nicht mehr Teil des Problems, sondern ich werde Teil der Lösung. Ich will nicht nur sagen, ich habe ein Herz für Jesus oder meinen Glauben, sondern ich will Hand und Fuß werden, um diesen Glauben tatsächlich umzusetzen. Und das kann dich in deiner Ehe betreffen, das kann dich in deiner Beziehungsgeschichte betreffen, das kann dich in deiner Familie betreffen, das kann dich in deinem Körper betreffen, wo auch immer. Und du entscheidest, ich werde nicht mehr das Problem sein, ich werde Teil der Lösung. Und es beginnt mit diesem einen Moment. Und jeder von uns hat mit irgendwelchen Philistern zu kämpfen. Jeder. Philister, auf Deutsch übersetzt, heißt einfach, die von außen einbrechen. Das, finde ich, ist ein unglaubliches, symbolisches Bild, was hinter diesem Wort steckt. Dinge, die von außen in dein Leben einbrechen und die dir deine Freude, die dir deinen Lebenssinn, die dir deine Lebenskraft wegreißen, wegrauben wollen. Und du stehst da und kannst zugucken, dass sie dich beklauen und berauben und zerstören. Oder du entdeckst, dass Gott dir ein Ochsenstecken gegeben hat und du kannst dich verteidigen. Und in dem Augenblick, wo du aufstehst, entwickelst du Charakter. Darum geht's. Das ist übrigens der Grund, warum Gott diese Herausforderungen in unserem Leben zulässt. Das entwickelt Charakter, wenn wir es anpacken. Räuber wie beraubende Umstände, wie Ängste oder Sorgen, Schwierigkeiten auf deiner Arbeit oder in der Schule, Beziehungsprobleme, Überforderung, Krankheit, unsichere Zukunft, was auch immer. Deine Philister können noch andere Namen haben. Der entscheidende Punkt ist, sie sind immer da. Manchmal kämpfst du mit deiner Sucht, manchmal mit deiner Sünde, manchmal mit deinen Abhängigkeiten, manchmal mit deiner fehlgesteuerten Sexualität, was immer deine Not ist. Du weißt, es gibt diese Philister in deinem Leben. Und die Frage ist, was du machst. Du kannst den Kopf in den Sand stecken, dann knirschen nachher nur die Zähne. Keine gute Idee. Oder du kannst dir überlegen, wie kann ich die Herausforderung anpacken? Und der erste Punkt, den ich bei Shamgar begreife, ist, Shamgar fing dort an, wo er war. Ist der erste entscheidende Punkt. Wenn du irgendwas lösen willst, fang nicht in Afrika an, fang bei dir selber an. Fang nicht bei deiner Urgroßmutter an, die mal irgendwas vor ewigen Jahren falsch gemacht hat. Oder bei deinem Papa oder deiner Mama oder wer auch immer. Fang bei dir an, du bist die Lösung. Aber ehrlicherweise, du bist auch das Problem. Und wenn du irgendwas verändern willst, fang bei dir an. Er fing an, wo er war. Erster Schritt zur echten Lösung ist, fang an, wo du bist. Wenn in meinem Umfeld Dinge schieflaufen, wenn in deiner Ehe, wenn in deiner Familie, wenn in deiner kleinen Gruppe, wo auch immer irgendwas schiefläuft, in deinem Betrieb, wo immer du Einfluss hast, fang an. Du bist derjenige, der es verändern kann. Warte nicht auf irgendwen, der kommt meistens nicht. Und wenn du den Pastor brauchst, hat er genau dann Urlaub. So, schmink dir das ab, dass da irgendwas von irgendwo gegen irgendwen kommt. Der entscheidende Punkt ist, Es beginnt mit diesem Drei-Worte-Gebet. Kennt ihr das Drei-Worte-Gebet, das alles verändert in unserem Leben? Das Drei-Worte-Gebet heißt, hier bin ich. Das ist das entscheidende Gebet. Hier bin ich. Drei-Worte-Gebet, das alles im Leben verändert. Hier bin ich. Das Vier-Worte-Gebet kennen wir. Hier ist mein Nachbar. Nee. Drei-Worte-Gebet ist der entscheidende. Alle guten Dinge sind drei, nicht vier. Ja? Hier bin ich. Ihr habt gehört, in den 40er, 50er Jahren in Amerika gab es diese riesen Rassenprobleme in den USA. Es ging darum, dass die Leute mit schwarzer Hautfarbe permanent benachteiligt wurden und es hat sich an einem Konflikt am Ende hochgeschaukelt. In Montgomery, Alabama, hatten sie besonders in den Südstaaten eine Riesennot damit, dass man sich entschieden hatte, Busse zu gebrauchen, in denen die schwarzen Leute nur hinten sitzen durften und die Weißen durften vorne sitzen. Und der Mittelteil des Busses war immer so eine Grauzone, je nach Belieben des Busfahrers. Und es war der 1. Dezember 1955 in Montgomery. Es war ein kalter Tag. Die Leute, die an dieser Bushaltestelle gestanden hatten, hatten sich schon eine Weile in der Kälte die Beine in den Bauch gestanden. Und endlich kam der Bus. Aber der Bus war wie immer relativ voll, besonders im Winter. Und die Dame, die als Näherin arbeitete, sie setzte sich mit einigen ihrer Leidensgenossen in den hinteren Bereich. Aber von Station zu Station füllte sich der Bus. Und irgendwann kam die Anweisung von einem Herrn James Blake, so sagt die Geschichte, dass die schwarzen Leute alle auszusteigen hatten, damit für die weißen Leute im Bus Platz wird. Dabei hatten die schwarzen Leute genau dasselbe Ticket gezahlt wie die anderen. Und normalerweise war das eigentlich auch üblich, dass dann die ganzen schwarzen Leute mehr oder weniger murrend aufstanden, damit die weißen Herren sich dann ihren Platz nehmen konnten. Aber an diesem Tag war es irgendwie anders. An diesem Tag saß Rosa Parks, eine Mutter von 6 Kindern, die Näherin war und mit dem Geld versuchte, irgendwie die Familie durchzubringen. Sie saß da und sie hatte 10 Stunden Arbeit in den Knochen. Und sie entschied sich zum ersten Mal in ihrem Leben zu sagen, genug ist genug. Und sie stand nicht auf. Und der Busfahrer kam und sagte, hey, wenn du nicht aufstehst, lass dich sofort die Polizei holen und die bringen dich ins Gefängnis. Und sie antwortete, das dürfen sie gerne tun. Und bei der nächsten Station war die Polizei schon da und man holte sie ab und man brachte sie ins Gefängnis und sie verlor ihr Heim, sie verlor ihren Job. Aber mit diesem Tag und dieser Schlagzeile, die am nächsten Tag in der Zeitung stand, las ein junger Mann, der gerade seinen Doktortitel in Theologie gemacht hatte, las diesen Artikel über seine Heimatstadt Montgomery. Dieser Mann hieß Martin Luther King Jr. Und er ging hin und sagte, genug ist genug. Und die Bürgerrechtsbewegung brach sich Bahn in Amerika, weil eine Frau sitzen blieb, stand die Welt auf. Was wäre, wenn du diese eine bist? Der sagt, ey, genug ist genug in meinem Dorf, genug ist genug in meiner Schule, genug ist genug in unserer Kinderarbeit. Es muss irgendeiner aufstehen und sagen, Gott, lass uns was ändern. Was wäre, wenn du der eine bist, der in seinem Dorf nicht nur die Posaune spielt, sondern sagt, Leute, lass uns mal eine Richtung geben, die Jesus groß macht. Was wäre, wenn wir das wären? Als Gemeinde hier in Nördlingen und im Ries, dass Gott uns dieses Moment gibt und sagt, Leute, wann wollt ihr aufstehen und sagen, dass es genug ist? Das ist der Moment, wenn sich was verändert, wenn Gott jemanden findet, der bereit ist, den Schmetterlingsflügel zu schlagen, um den Orkan freizusetzen. Was ist, wenn das der Moment ist, zu dem Gott dich gemacht hat? Anfang des 19. Jahrhunderts, 1907, 8, gab es einen Mann. Er hatte sein Geschäft mit Rechtsanwalt, einer Rechtsanwaltskanzlei und dann mit großartigen Unternehmungen angefangen zu füttern. Aber was er erlebte in seiner Familie, war, dass ein Familienmitglied nach dem anderen starb, von irgendwelchen komischen Krankheiten gezeichnet, wurde seine Familie dahingerafft. Dieser Mann ging in eine Kirche. Und an einem Sonntag war es ihm, er ging nach Hause und er kniete sich vor sein Sofa Und er sagte, Gott, es kann doch nicht normal sein, dass jeder in meiner Familie stirbt und wir können nichts machen. Kein Arzt kann was machen, niemand kann was machen. Gott, hast du nicht irgendwie eine Idee, was sich ändern könnte? Und dieser Mann blättert in seiner Bibel und er kommt zu 2. Mose 15. Kapitel. Und da steht, dass Gott sagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Und dieser Mann, der sein Leben lang in eine normale Kirche gegangen ist, es ist wie, als wenn der Blitz in ihm innerlich aufzuckt. Und er denkt sich, wenn das stimmt, dass Gott nicht nur gekommen ist, um unsere Schuld zu vergeben, sondern auch gekommen ist, um unser Arzt zu sein, dann würde das ja bedeuten, dass ich nicht einfach hilflos zugucken muss, wie die Krankheit einen nach dem anderen aus meiner Familie umbringt. Und in diesem Mann zündet dieser Gedanke und er beginnt, die Bibel zu durchforsten und zu suchen, bis er mitkriegt, dass im Psalm 103 steht, der dir vergibt alle deine Sünde und heilt alle deine Gebrechen. In Jesaja 53, er trug unsere Krankheit, er nahm auf sich unsere Schuld. Und der Mann geht von einer Stelle zur anderen und irgendwann bewegt dieses Wort Gottes diesen Mann und dieser Funke zündet in ihm. Und als die Frau krank wird und man ihr die Krebs diagnostiziert, betet der Mann so lange, bis die Frau gesund ist und er bringt den ersten Durchbruch bei seiner Schwester, der zweite, und der Mann beginnt Blut zu lecken, dass Gott größer sein könnte als all die Theologie, die er bisher gehört hat. Der Mann geht in die Geschichte ein, John G. Lake wird der Mann, der nach Spokane in seine Stadt geht. Und er beginnt mit Healing Rooms, Heilungsräume, wo man sich anmelden kann, um Gebet zu bekommen. Und die Leute erklären über sein Leben, dass mehr als 100.000 Leute von unheilbarer Krankheit geheilt wird, sodass die Zeitung das berichtet und man kann das heute noch nachlesen. Da kommt einer, der sagt, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass wir immer nur hilflos zugucken. Das kann doch nicht sein, dass wir immer nur jammern und weinen. Gott, was wäre, wenn ich an dieser Stelle, in dieser Gemeinde, an dieser Arbeit, in diesem Dorf bin, damit du deinen Plan der Heilung und der Veränderung durch mich durchführen könntest? Was wäre, wenn du dazu geboren wurdest, die Philister zu vertreiben? Da, wo er ist. Jetzt kommt der zweite Schritt. Shamgar nutzte, was er hatte. Und Leute, das ist wirklich jammervoll. Der hatte nur einen Ochsenstecken. Das ist so gewöhnlich, wie nur irgendwas gewöhnlich ist. Aber wenn du in die Bibel reinschaust, dann scheint das ein Prinzip Gottes zu sein, ganz normale Leute zu gebrauchen, die bereit sind, das Normale, das Gewöhnliche, das, womit sie immer unterwegs sind, für die Sache Gottes einzusetzen. Das scheint Gottes Prinzip zu sein. Dass ein kleiner Junge, der irgendwie in den Krieg involviert wird und diesen Riesen sieht und weiß, das Einzige, was ich habe, ist eine Schleuder mit einem Stein. Mehr ist das nicht. Ganz normal, ganz gewöhnlich, nichts Tolles. Aber er gebraucht den Stein und die Geschichte von David und Goliath wird weltberühmt. Es ist ein alter Mann mit 80 Jahren, dem Gott einen Stock gibt, aber dieser Stab, den Mose hat, wird zum Stab, der die Wunder Gottes vollbringt. Es ist nichts Großartiges, aber es ist das, was ihm gegeben wurde. Da kommt ein junges Mädchen und alles, was sie hat, ist, sie sieht gut aus. Und bei dem Schönheitswettbewerb gewinnt sie und sie wird Königin Esther und sie rettet das Volk und sie ist zur richtigen Zeit in Persien und macht Geschichte. Da ist ein Mann, der eigentlich keinen großartigen Job hat, außer Ober zu sein. Man hatte das auch Mundschenk damals. Aber dieser Mann hatte eine Qualität, der hatte Arbeitsdisziplin. Und der schafft es, dass Jerusalem wieder aufgebaut wird. Was ist das, was Gott dir gegeben hat? Und was würde passieren, wenn du es einsetzt? Und es ist Gott ganz egal, ob du Lehrer oder Journalist oder Künstler oder Hausfrau oder Maurer oder Polizist oder was immer du sein könntest. Du hast deinen Ochsenstecken, du hast Talent, du hast Zeit, du hast Begabung, du hast Interessen, du hast Beziehung. Jetzt kommt mein Satz, du kannst den ja aufschreiben, wenn du willst. Tu das Beste, was du kannst, mit dem, was du hast, dort, wo du bist, zur Ehre Gottes. Das ist ein schöner Satz, stimmt's? könntest du übrigens an deine Haustür nageln. Oder auf deinen Spiegel schreiben, wenn er lang genug ist. Darum geht's eigentlich. Tu das Beste, was du kannst, mit dem, was du hast, dort, wo du bist, zur Ehre Gottes. Das ist unsere Bestimmung. Bei den Rangern gibt es so einen Spruch, da sagen wir immer zum Schluss, mit Gottes Hilfe will ich mein Bestes tun, um Gott, meiner Gemeinde und meinen Mitmenschen zu dienen, die Rollranger-Regeln zu halten und die goldene Regel zu meinem täglichen Leitspruch zu machen. Wow. Was wäre, wenn du nicht nur Absichtserklärungen hättest, sondern dass dein Lebensstil wäre, wenn das deinen Charakter prägen würde? Meine Helden sind Leute, die gelernt haben, sich in die nächste Generation zu investieren. Menschen, die verstanden haben, dass es nicht nur darum geht, zu sagen, Gott segne mich, sondern die schon einen Schritt weiter sind, zu sagen, Gott segne andere durch mich. Manchmal frage ich Leute, wieso kommst du in Gottesdienst? Warum seid ihr bei uns im Gospelhaus? Und die Antwort ist dann so cool. Ja, weißt du, hier im Gospelhaus, da werde ich echt gesegnet. Da ist ein toller Lobpreis, da ist eine gute Predigt, da sind meine Kinder gut versorgt. Das ist super. Und wisst ihr, ich habe tatsächlich mal eine Weile geglaubt, dass das unser Job ist als Gemeinde. Aber das ist nicht unser Job. Sondern das muss einen Schritt weiter gehen. Ich bin nicht nur gesegnet für mich selber, sondern jetzt nicht nur, Herr, für mich der Segen, sondern der Segen durch mich ist die eigentliche Weiterentwicklung, die Charakter freisetzt, stimmt's? Ja? Herr, lass den Segen durch mich fließen zu anderen. Das ist unsere Bestimmung. Das ist übrigens auch die Bestimmung, wo man vom Kind zum Erwachsenen wird. Wenn der kleine Sammy sich auf Geschenke freut, ist das cool. Wenn er so weit ist, dass er sich freut, dass er an andere Geschenke weitergeben kann, hat er was gelernt. Stimmt. Im Gottesdienst zu sitzen und zu sagen, Herr, segne mich mit so viel Geschenken wie möglich, ist cool. Aber weißt du, was du machen solltest? Herr, hilf mir, dass ich die Weihnachtsmann-Mentalität habe, um aus dem Sack die Geschenke wieder an andere weiterzugeben. Dann habe ich was gelernt. Und ich glaube, das ist, was Helden ausmacht. Dass ich nicht nur so ein totes Meer bin. Wisst ihr, was das tote Meer ist? Da fließt der Jordan nur rein und das tote Meer gibt nichts mehr ab. Deswegen ist es totes Meer. Das ist immer der Punkt. Wenn wir die Endstation sind, wo immer nur alles reinfließt, ohne dass was rausfließt, bleiben, werden wir tot. Jeder See erklärt dir das. Wenn es keinen Abfluss gibt, ist der See irgendwann tot. So ist geistliches Leben. Wenn es nur reinfließt, ohne rauszufließen, wird es tot irgendwann. Und dieser Mann, Shamgar, hatte was verstanden. Gott hat mir diesen Ochsenstecken gegeben. Das ist, wie gesagt, nicht richtig toll. Das sieht auch nicht beeindruckend aus, aber es könnte was auswirken. So was immer Gott dir gegeben hat. Was wäre, wenn du es einsetzt und mit Mal merkst, wie es richtig Wirkung haben könnte. Und es ist manchmal nicht viel. Ich weiß nicht, ob ihr jemals von diesem Mann gehört habt. Eigentlich war er gar kein Mann. So weit ist er gar nicht gekommen. Eigentlich ist er mit 9 Jahren gestorben und hieß Björn Steiger. Der kleine Björn Steiger wird 1960 geboren und 1969 durch einen Unfall getötet. Und in seiner Heimatstadt in Winnenden gibt es keinen Krankenwagen, der rechtzeitig genug kommt, um ihn mit seinen schweren lebensgefährlichen Verletzungen irgendwie in ein Krankenhaus zu bringen. Das braucht über eine Stunde, bis da überhaupt mal irgendeiner kommt. Und das liegt daran, weil es überhaupt gar kein System gibt, um irgendwie Leute rechtzeitig von A nach B zu bringen. Und der Junge stirbt an seinen Verletzungen, weil es kein koordiniertes System gibt, weil es keine Notrufsäule gibt, weil es keine Rettungsnummern gibt, weil es nichts in diesem Bereich in Deutschland bis zu diesem Zeitpunkt gibt. Und nach der Beerdigung kommen die Eltern auf den Gedanken und sagen, unser Sohn ist gestorben, aber wir wollen nicht, dass es noch mehr Kindern geht wie unserem Sohn. Und wir müssen irgendwas ändern. Wir müssen es in der politischen Lage ändern. Wir müssen es in unserer Stadt ändern. Wir müssen es auf all den möglichen Ämtern ändern. Und diese Leute beginnen ein Werk. Und dass es heute Notrufsäulen an den Autobahnen gibt und dass es heute Koordination gibt und dass es Rettungsleitstellen gibt und dass es 110 und 112 gibt, das sind die Leute, die es durchgeboxt haben gegen alle Widerstände. Weil niemand war begeistert, plötzlich mehr Arbeit zu haben, aber die Leute hörten nicht auf. Und wenn du mal eine Notrufsäule aufklappst, dann ist da ein Bepper drin und da steht Björn Steiger Stiftung drauf. Sie taten mit dem, was sie hatten und veränderten ein Land. Zwei leidgeprüfte Elternteile revolutionieren das System. Der dritte Punkt, Shamgar tat, was er konnte. Das ist der dritte Punkt. Dort, wo du bist, mit dem, was du hast, alles, was du kannst. Und ich habe mich ernsthaft gefragt, wie Shamgar das hingebracht hat. Ich habe mich gefragt, was ist ihm durch den Kopf gegangen, als er die Feinde sah, als er diese Entwicklung sah, wie das Land permanent von diesen Feinden plattgehauen wurde, die Ernte geraubt wurde, die Leute misshandelt wurden, die Dörfer abgebrannt wurden. Was ist in seinem Kopf vorgegangen, wenn er auf seinem Acker stand mit seinem Ochsenstecken in der Hand? Wie hat der Mann das geschafft, 600 Feinde zu besiegen? Und irgendwann hatte ich die Offenbarung. Irgendwann ist bei mir die Kronleuchte angegangen. Der Mann hat nicht 600 auf einmal geschlagen, sondern Feind für Feind. Shamgar war der Special-Guerilla-Kämpfer in seiner Zeit. Ihm war klar, gegen alle gleichzeitig, das kriege ich nicht hin. Aber Stück für Stück, wie so Wespenstiche rein in die Armeen, rein in diese sicher geglaubten Feindesmächte, immer wieder einzustoßen, mit 1, 2, 3 Leuten es aufzunehmen. Und irgendwann, nachdem er angefangen hatte damit, war er der Schrecken der Feinde, weil man nie wusste, wo der Kerl auftaucht. Man wusste nicht, ob er im Dunkeln kommt oder am Tag. Man wusste nicht, ob er aus dem Wald kommt oder ob er sich eingegraben hatte und plötzlich aus der Wiese da war. Wie auch immer, der Mann wurde das Schreckensgespenst, der Albtraum der Philister. Und wisst ihr, was irgendwann passierte? Man hörte seinen Namen, Shamgar. Und die Feinde hörten seinen Namen und das Zittern durchlief sie. Aber die Israeliten hörten auch seinen Namen. Und wisst ihr, was langsam aufglomm, wie eine ganz kleine Flamme? Hoffnung, dass wenn einer aufstehen kann, wenn einer gegen die Übermacht gewinnen kann, wenn einer dieses System des Schreckens packen kann, hey, was wäre, wenn ich auch aufstehe? Dann wären wir schon 2. Und wenn 2 aufstehen, was ist, wenn 3 aufstehen? Und was ist, wenn 100 Leute aufstehen und eine ganze Kirche aufsteht? Wir könnten das Land bewegen. Das ist der Gedanke. Und Shamgar lässt es nicht mehr los. Und als sie am Ende des Lebens mal zusammengezählt haben, wisst ihr, was sie rausgekriegt haben? Der Typ hat 600 Philister besiegt, ein einziger. Was kommt am Ende bei dir raus? Ich habe was verstanden. Wisst ihr, wie man ein Buch schreibt? Seite für Seite. Wisst ihr, wie man einen Berg besteigt? Schritt für Schritt. Wisst ihr, wie man eine Meisterschaft gewinnt? Spiel für Spiel. Oder man fliegt auch raus, wenn man es nicht gewinnt. Wisst ihr, wie man 50 Kilo abnimmt? Gramm für Gramm. Und wisst ihr, wie man zurück ins Leben kommt? Entscheidung für Entscheidung. Nicht auf einmal. Es passiert auch nicht, dass du plötzlich betest und dann kommt die Explosion und plötzlich ist aus einer Schrottehe eine gute Ehe geworden. Entscheidung für Entscheidung. Liebestat für Liebestat. Vergebungsbitte um Vergebungsbitte. Und irgendwann stellt sich das Ding wieder her. Leute, ich weiß nicht, ob man jemals von Alkohol total frei werden kann oder von Anorexie oder wie all diese Dinge heißen, die einen belasten können. Aber eins weiß ich, du kannst für heute die Entscheidung treffen, mit Gottes Hilfe durchzukommen. Ich weiß nicht, ob Menschen, die unter Depressionen leiden, jemals wirklich diese super lachenden, fröhlichen Leute sind. Aber ich weiß, dass Gott gesagt hat, für einen Tag Sorge reicht völlig aus. Und es beginnt, wenn du Tag für Tag diesen Kampf aufnimmst. Immer in dem Bewusstsein, Gott, heute will ich meinen Philister besiegen. Heute will ich diesen inneren Feind besiegen. Und am Ende des Jahres wirst du sagen können, wenn du nur 2 pro Tag hattest, ich habe über 600 Philister geschlagen. Meine Frage war, woher nahm der seine Kraft? Und die Übersetzung seines Namens lautet, der, der auf Gott hört. Und der Name seines Vaters bedeutet Erhörung. Wenn du gehst und Gottes Wort und Gottes Willen hörst und danach handelst, wird die Erhörung schon auf dich warten. Das ist die Botschaft in seinem Namen. Hör die Stimme Gottes, handel danach und du bist sicher, die Erhörung kommt. Gott ist auf deiner Seite, der Sieg kommt. Und das ist, was ich dir sagen soll heute Morgen. Nimm all deinen Mut zusammen, ergreif deinen Ochsenstecken, besieg deine Philister, Gott ist mit dir. Jetzt könnten wir Amen sagen und den Herrn preisen und sagen, Herr, wo immer ich stehe, lass mich von Shamgar was lernen heute. Ich habe deine Stimme gehört, ich habe dein Reden gehört. Ich brauche in meinem Leben Wunder, ich brauche das. Und du hast versprochen, wenn ich deinen Willen tue, wenn ich nach deinem Wort handle, wenn ich deinen Plan für mein Leben anstrebe, dann wirst du mir Erhörung geben, dann wirst du da sein. Gott, egal wie viele Philister da sind, du bist groß genug, bist der Herr über jeden Philister. Und Gott, ich nehme, was du mir gegeben hast. Und ich will glauben, dass du in mir größer bist, dass der, der in mir lebt, größer und stärker ist als der, der in dieser Welt ist. Und Herr, wenn ich weggelaufen bin vor Philistern, habe ich heute Morgen verstanden, ich bleib stehen. Da, wo ich bin, nehm, was du mir gegeben hast. Ich nehme deine Liebe, ich nehme deine Gnade, ich nehme meinen Glauben, ich nehme deinen Heiligen Geist, ich nehme deine Verheißung. Gott, ich nehme das und ich schlage auf den Philister, so lange, bis wir frei sind, so lange, bis der Sieg da ist, so lange, bis Heilung sich durchsetzt, so lange, bis du wiederherstellst. Gott, so lange, bis dein Wort sich erfüllt und das, was du zugesagt hast, durchbricht in meinem Leben. Halleluja. Steh auf mit mir und lass uns den Herrn preisen.